Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Guten Abend.
Heimat ist nicht da oder dort, Heimat ist in dir drin oder nirgends. Das ist ein Hesse-Zitat. Sie haben die amerikanische Staatsbürgerschaft. Sie sind als Sohn österreichischer Eltern in Illinois aufgewachsen und leben jetzt mit Ihrer Familie in München. Was ist denn für Sie Heimat?
Ja, allein schon die Beschreibung meiner Herkunft und meiner vielen Orte ist ja bereits schon fast wie eine Heimatumschreibung. Heimat ist für mich kein Ort. Ich halte es tatsächlich mit dem Satz von Hermann Hesse, entweder hast du es in dir oder du hast es gar nicht. Heimat ist für mich ein mobiler Zustand, ein mobiler Begriff. Heimat ist dort oder da, wo ich mit Menschen zusammen bin, die mir was bedeuten und ein schönes Gespräch führe. Ich bin Amerikaner, ich bin auch Österreicher, ich habe ja auch den österreichischen Pass. Ich bin die deutsche Sprache liebender Schauspieler. Sprache ist für mich sowas wie Heimat. Aber natürlich, wenn ich Englisch spreche, bin ich dann woanders. Selbst wenn ich hier im Raum jetzt anfangen würde, Englisch zu sprechen, wäre ich plötzlich in einer anderen Heimat. Also Heimat ist tatsächlich für mich ein sehr mobiler Begriff.
Was wurde bei Ihnen zu Hause gesprochen?
Ja, anfänglich nur Deutsch. Und dann, als ich mit 3 oder was in den Kindergarten kam, kam ich Englisch sprechend nach Hause. Und mein Vater, der sehr, sagen wir mal, assimilierungsgeübt war, hat mit mir Englisch gesprochen. Er fand das angebracht und mein Vater sprach ja 8 Sprachen. Also hat er mit mir Englisch gesprochen und irgendwann hat meine Mutter gesagt, ich bin umringt von Ausländern und hat darauf gedrungen, dass wir nur noch Deutsch sprechen zu Hause.
Sie sind ja erst mit 17 von Amerika weggegangen. Haben Sie so, würden Sie sagen, typische amerikanische Eigenschaften?
Naja, 17 Jahre aufwachsen, Kindheit aufwachsen in Amerika, gehen nicht spurlos an einem vorbei natürlich. Ich würde mich sogar wirklich für einen sehr amerikanisch geprägten Menschen bezeichnen. Ich bin zwar, sagen wir mal, vom Gemüt oder vom Bewusstsein Europäer, aber im Denken und Reagieren oft doch, glaube ich, sehr amerikanisch geprägt. Ich schätze sehr einen gewissen amerikanischen Pragmatismus, eigentlich auch ein Selbstverständnis im Demokratischen. Auch wenn das Leute bezweifeln mögen, ist das Demokratische in Amerika viel selbstverständlicher, viel normaler im Alltäglichen. Mhm. Der Umgang mit Hierarchien, ja, oder eine bestimmte Art natürlich von angelsächsischem, wenn man so will, Humor. Ich empfinde mich schon sehr zeitweilig amerikanisch.
Auch so ein bisschen die Leichtigkeit des Seins?
Leichtigkeit des Seins würde ich gar nicht meinen, aber eine gewisse naive Neugierde.
Ihre Eltern waren schon ein bisschen älter, als Sie zur Welt kamen und Sie sind Einzelkind.
Ja.
Sind Sie so ein typisches Einzelkind?
Ich vermute schon. Ich bin vermutlich ein typisches Einzelkind. Ich bin halt gewissermaßen mit Liebe oder Zuwendung verwöhnt, obwohl meine Eltern beide berufstätig waren. Ich bin aber auch insofern nicht wirklich ein Einzelkind, weil irgendwann gesellte sich eine Halbschwester dazu, ohne mein Wissen, als ich, glaube ich, 10 oder 11 war. Von daher habe ich eine Halbschwester und sowas spürt man ja. Mhm. Also insofern bin ich mit Bewusstsein vielleicht jetzt seit 10 Jahren ein großer Bruder und unbewusst seit 40 Jahren.
Ihr Papa war Musikprofessor und Leiter der Opernabteilung an der Uni, habe ich gelesen. Mhm. Und Sie standen das erste Mal auf der Bühne mit 5. Können Sie sich daran selbst noch erinnern?
Ja, sehr. Meine erste Rolle, und das war für mich irgendwie auch Heimat, war auf der Bühne von Smith Music Hall in Champaign-Urbana, Illinois. Mein Vater dirigierte und inszenierte die Oper Die Prinzessin auf der Erbse. Und ich spielte einen Pagen und musste ein Kissen auf die Bühne tragen. Das war meine erste Rolle.
Und mit 10 kam dann die nächste Rolle auch richtig mit Text?
Ja, die nächste Rolle, ich war dann im Kinderchor auch und sang. Und dann hat mein Vater, weil er eine große Affinität zu Benjamin Britten hatte, die Oper Albert Herring von Benjamin Britten aufgeführt mit Studenten. Und da gibt es einen Kindersopran, den Harry. Den habe ich dann gesungen und gespielt. Übrigens auf diesem Kissen, was ich hereintrug, ist mir gerade eingefallen, als Sie gefragt haben, war die Erbse. Insofern, ich war schon früher Erbsenträger.
Eine tragende Rolle.
Eine tragende Rolle, sehen Sie.
Ab wann wussten Sie, dass Sie Schauspieler werden wollen und nicht Sänger beispielsweise oder was ganz anderes?
Ich glaube, ab dem Moment, wo ich diese Erbse auf die Bühne trug, ab dieser ersten tragenden Rolle. Das war der Harry, auch sicher in Albert Herring, da war ich, weiß wie alt, 8 oder 9. Dann habe ich den Hund im braven Soldaten Schweg gebellt im Takt. Ja, das gab nur eine Oper von Ernst, gibt eine Oper von Ernst Krenek, der brave Soldat Schweg, und da gibt es einen Hund, Fox.
Wer kann das schon von sich behaupten, den Hund so gebellt zu haben?
Ja, sicher, und noch dazu unter dem Dirigat des Vaters. Ich war in einem Hundekostüm verborgen und musste durch den Hundemund immer schauen, wo der Dirigent jetzt die Eins schlägt. Und Cats aren't like dogs. 1, 2, 3. Und auf der 3 musste ich wuff, wuff. Also es war eine heftige Herausforderung noch dazu, als Hund vom eigenen Vater unter dem Dirigat des eigenen Vaters zu bellen. Ich glaube, da in dieser Zeit, ich wollte früh, in der Schule hat man gesagt, Orgi ist ein Ham. Das heißt aber nicht Schinken, sondern Ham ist jemand, der sich gerne produziert. Ich habe mich gerne, glaube ich, produziert, wobei das jetzt nicht nur so doof ist, sondern ich habe gerne Menschen unterhalten, und zwar mit Mitteln des Geschichtenerzählens. Oder ich finde den Beruf, also der ist sicher sehr früh mein Beruf oder mein Wunsch gewesen.
Mit 17, haben wir gerade schon gesagt, sind Sie dann nach Österreich gegangen, also von Amerika weg. Wie haben Sie das damals empfunden?
Das war schwer. Ich war 17, ich war noch nicht mit der Schule fertig. Mit der Highschool, die habe ich dann per Korrespondenz fertig gemacht. Mein Vater war ja gestorben, als ich 14 war. Meine Mutter blieb zurück. Ich war dann plötzlich in Wien, in einer Stadt, die ich zwar kannte, aber an der Schule, am Reinhardt-Seminar, das war auch die Zeit, das war 1972, waren halt wahnsinnig viele Marxisten und gerade die Regiehörer, also da nahm ich immer einer mit und hat mit mir den dialektischen Materialismus gelesen und mich quasi marxistisch geschult.
Muss auch ein Kulturschock gewesen sein.
Naja, das Linke war nicht so sehr ein Kulturschock, weil meine Eltern tendenziell, also sagen wir mal, sehr demokratisch, sehr liberal, sehr, also auch durch die Studentenunruhen sehr den Studenten nahestehende Professoren waren. Also das war gar nicht so sehr der Kulturschock. Der Kulturschock war, dass ich A, nicht Deutsch lesen konnte. Ich habe das nie gelernt. Ich musste dann im ersten Reinhardt-Seminar ja lesen lernen. Ich konnte sprechen, aber nicht lesen. Das war ein bisschen ein Trauma. Dann waren natürlich die ganzen Studenten, ja abgesehen von jetzt der marxistischen Prägung, waren viele der Mitstudenten einfach viel gebildeter als ich. Die hatten halt, was weiß ich, Gymnasium gemacht und wussten halt, ich wusste nicht mal, was die Französische Revolution ist. Ich weiß noch, dass der eine Geschichtsprofessor, den wir da hatten, wir hatten ja Theaterrecht und Theatergeschichte als Fach, und der ist zusammengebrochen. Also der hat die Welt nicht mehr verstanden, als ich ihm gesagt habe, ich weiß aber nicht, was das ist, wovon Sie erzählen. Ich weiß schon, wir hatten eine Revolution auch in Amerika, die amerikanische Revolution, American Revolution, French Revolution. Wann war denn das? Das war für ihn, da brach, wie kann ein Mensch überhaupt an eine Schauspielschule gehen, der nicht mal weiß, wann, geschweige denn wo, diese Französische Revolution stattfand. Also das waren Kultur- oder Bildungsschocks. Die sitzen mir heute noch in den Knochen.
Wollte ich gerade fragen, ob das irgendwie noch Nachwirkungen hat.
Doch, ich fühle mich immer noch, ich hinke immer noch mit der Bildung hinterher.
Dann folgten so Engagements. Im Grunde genommen in Wien, Hannover, Wiesbaden, kam das Schlag auf Schlag, oder gab es da so auch Momente, wo Sie gedacht haben, Mensch, hätte ich doch lieber was, in Anführungsstrichen, Anständiges gelernt?
Den Gedanken hatte ich nie. Ich wusste immer, dass das mein Beruf ist und dass ich in dem, ich war mal oft verzweifelt, weil ich dachte, ich kann es nicht oder es funktioniert nicht oder ich werde das nie können, aber ich wusste auch nicht, was ich sonst hätte machen sollen. Es ging tatsächlich Schlag auf Schlag, aber das war auch eine Zeit, wo es leichter war, schnell ins Engagement zu kommen. Also ich habe Schauspielschule gemacht, dann habe ich auch schon die ersten Filme gemacht, weil irgendjemand mich da empfohlen hatte, den Peter Beauvais, und da fing ich schon im zweiten Jahrgang, was ja eigentlich nicht erlaubt war, zu filmen an und habe 2 Filme gemacht mit Peter Beauvais. Das war für mich sehr prägend, sehr wichtig als Erlebnis. Da war ich 19. Und dann bin ich mit 20 schon ins Engagement nach Hannover und habe dann einfach rauf und runter gespielt, was es halt zu spielen gab als junger Mensch. Von George in der kleinen Stadt bis eben dann irgendwann auch den Dauphin in Jungfrau von Orléans. Und dann kam das Engagement nach Wiesbaden, Mitbestimmung, auch mein Wunsch, auch Mitbestimmung am Theater zu machen. Ich meine, das dauerte ungefähr ein halbes Jahr und dann merkte ich, Mitbestimmung hat gar keinen Sinn am Theater. Das ist ein total falscher demokratischer Ansatz. Dann München, die Kammerspiele, und dann weg von den Kammerspielen ins freiberufliche Dasein und dann immer wieder zurück zu einzelnen Engagements. Es ging immer relativ Schlag auf Schlag und es kamen ja dann auch relativ viele Kinder, haben sich dazu gesellt.
Sie haben ja, darauf kommen wir später noch zu sprechen, Sie haben ja wirklich tolle Rollen auch gehabt. Also Homophaber, die Apothekerin, die Felder, kann man jetzt also wirklich noch nahtlos anfügen. Haben Sie einfach immer so tolle Angebote nur gehabt oder haben Sie wirklich sehr gefiltert und haben gesagt, ich spiele einfach nur die Rollen, die mich wirklich interessieren?
Das ist eine Mischung. Also ich wusste und weiß irgendwie immer noch tief drinnen, was richtig und was nicht richtig ist für mich zu spielen. Das ist aber sehr schwer zu definieren. Ich habe das Glück, aber vielleicht ist es nicht nur Glück. Ich habe mich mit Sachen beschäftigt, also was weiß ich, irgendwas. Und prompt kamen Rollen, die damit was zu tun hatten. Im Englischen gibt es ja diesen Begriff Self-Fulfilling Prophecy.
Ja, im Deutschen Gesetz der Anziehung. Ist es
Gesetz der Anziehung, ja, daran muss ich glauben, weil es in meinem Leben wirklich so war und immer noch so ist. Also bis hin zu dem Hermann Hesse-Film. Also Es ist verrückt, wie eine bestimmte Lebensneugierde oder Lebenssuche immer wieder begleitet wurde in meinem Fall. Aber ich glaube, nicht nur bei mir so, aber ich hatte diesbezüglich sehr Glück, dass die Themen sozusagen wie Fliegenpapier, ich war das Fliegenpapier und die Themen blieben an mir kleben. Dann kamen auch Rollen dazu und das ist eine sehr erfreuliche Sache gewesen.
Hat es Sie als Amerikaner jemals interessiert, nach Hollywood zu gehen?
Ja, natürlich. Also immer noch, aber wobei ich wollte auch nie nach Hollywood gehen. Ich würde gerne einfach mehr auf Englisch drehen, weil die Sprache mir auch liegt und wenn ich Englisch spreche, bin ich eben woanders und woanders zu Hause oder ein anderer Bereich meiner Person kommt da zum Vorschein wahrscheinlich oder jedenfalls, ich fühle mich da auch anders. Ich würde gerne mehr englischsprachige Filme machen. Die müssen aber nicht aus Hollywood stammen oder für Hollywood sein. Ich habe einmal in so einem großen Schinken mal mitgespielt, der wurde allerdings dann in Prag gedreht. Das war aber auch ein ziemlicher Schmarrn. Also Hollywood ist gar nicht jetzt so mein, ich war da, war sogar da vor 20 Jahren, 15 Jahren oder was, auf Anraten von vielen, die haben gesagt, geh doch da hin und treff doch den und den und die und die und diese Casting-Leute. Und ich bin dann von Büro zu Büro gewandert und fand es war für mich wie ein Robert Altman-Film. Ich habe das mit großem Amüsement eigentlich gemacht und dann auf die Frage, well, when are you moving to Hollywood, habe ich gesagt, I'm not moving to Hollywood, I'm staying in Europe. Also ich hatte da kein Bedürfnis, da zu bleiben. Es ist schön da, ich finde es irgendwie so ein kreativer, also man muss halt wissen, wo man hingeht. Ich meine, das ist keine Stadt, in der man unbedingt leben will, Los Angeles, weil es einfach, das Leben findet da irgendwo hinter irgendwelchen, in irgendwelchen geschlossenen Gesellschaften statt, aber dafür gibt es interessante Leute. Für mich wäre es sicher viel interessanter, nach New York zu gehen. Das ist eher eine Stadt, die meiner Geschichte entspricht. Meine Eltern waren ja auch in New York während dem Krieg. Ja, also Hollywood ist jetzt gar nicht das Thema. Einfach gute Filme auf Englisch wären für mich schön.
Das hat man Ihnen wahrscheinlich auch schon öfter gesagt. Sie sehen ja so ein bisschen aus wie Clint Eastwood, wie so ein jüngerer Bruder.
Sein jüngerer Bruder und nicht sein älterer Bruder.
Nein, sein jüngerer Bruder.
Sein jüngerer Bruder, bitte. Gut, soll sein.
Sind Sie auch so ein Cowboy, so ein einsamer Wolf?
Nein. Ich spiele das manchmal. Ich tue so manchmal, als ob. Letzten Endlich bin ich es zwar wahrscheinlich, aber ich bin zu sehr umgeben von Menschen, die mir wichtig sind, als dass ich wirklich, ich bin kein einsamer Cowboy. Ich bin Cowboy, bin ich schon gar nicht. Ich habe Phasen und pflege vielleicht eine gewisse Einsamkeit von Zeit zu Zeit, aber das, glaube ich, tun viele Menschen. Das ist eher so, das ist mein Rückzugsort. Ich mache Ferien in der Einsamkeit.
Schön gesagt. Vielleicht auch ein bisschen in der Musik, denn ja, Sie sind sicher. Ja nicht nur in Anführungsstrichen Schauspieler, sondern Sie machen tatsächlich auch Musik, also geprägt wahrscheinlich von Ihrer Kindheit, Ihrem Vater und der Jugend. Sie spielen Querflöte?
Ich spiele vor allem Querflöte. Ich fing mit der Geige an, dann habe ich Klavierunterricht gehabt, 2 Jahre oder 3 Jahre lang. Das ging nicht so gut, dann bin ich auf die Blockflöten umgestiegen. Mein Vater brachte dann aus Deutschland eine Möck-Blockflöte mit. Und dann habe ich Blockflöte gespielt und aus der Blockflöte entstand dann natürlich sehr bald Flöte, weil Flöte kann man dann im Orchester spielen. Ich habe immer wahnsinnig gelitten im Orchester, weil ich habe Fehler gemacht, andauernd, und wollte zurückgehen und diese Fehler korrigieren und alle anderen haben weitergespielt. Also ich war also ein absolut unbegabter Orchester mit ein Orchester, unbegabtes Orchestermitglied. Ja, und die Querflöte ist es dann mehr oder weniger vor allem geblieben, aber dann, als ich dann mit meiner Band anfing, also ich hatte ja dann verschiedene Bands in Amerika, war dann die Auflage, dass wir eine 50er-Jahre-Sequenz haben müssen und dann musste ich natürlich Saxophon spielen, weil das dann einfach zu den 50er-Jahren dazugehört, also im Rock'n'Roll-Bereich. Dann hatte ich ein Alt-Saxophon, das habe ich immer noch. Ich habe das neulich wieder ausgepackt und versucht, schön, wieder ein bisschen zu spielen, aber Saxophon, das Problem ist, also Flöte spiele ich, das kann ich vertreten, weil ich auch das relativ viel übe. Saxophon ist einfach, erstens mal macht es mir die Lippen kaputt, ich habe eine schlechte Technik, aber ich weiß, wie das Instrument funktioniert und ich kann schon auch Töne dem Instrument entlocken, aber mein Musikinstrument ist Flöte. Ja, Gitarrenunterricht hatte ich ja auch. Ich spiele auch zeitweilig Gitarre. Ich habe meinen Kindern halt oft Gitarre vorgespielt zum Einschlafen. Aber ich würde nicht öffentlich, glaube ich, auftreten mit der Gitarre. Aber Flöte, da traue ich mich. Das ist so mein Instrument.
Und öffentlich auftreten ist ja ein gutes Stichwort. Sie sind ja vor einiger Zeit hier auch in Berlin aufgetreten mit dem Spardosen-Terzett.
Genau.
Das ist eine ganz besondere Art des Auftritts, auch eine ganz besondere Art der Kombination.
Ich werde immer wieder darauf angesprochen, wie kannst du mit einem Spardosen-Terzett spielen? Man muss dazu sagen, erstens sind die Spardosen nicht ganz unbekannt. Sie haben ja mit Wiglaf Droste und mit Ina Müller und oder mit Christoph Quasthoff, sie haben ja viel schon mit anderen Musikern gemacht. Mhm. Und sie heißen seit 20 oder über 20 Jahren das Spardosen-Terzett. Das hat auch eine Geschichte, die ist jetzt zu lang zu erzählen. Und August Zirner und das Spardosen-Terzett ist bereits schon, sind sehr viele Worte, um überhaupt so eine Band zu benennen. Und dann heißt auch noch das Programm Diagnose Jazz. Das ist alles ein bisschen, das sind viele Worte, viele Begriffe, um unsere Botschaft bzw. unser Programm ist eine Mischung aus Geschichten, die ich erzähle über Charlie Mingus, Thelonious Monk und Russell Nolan Kirk. Aber das geht jetzt weiter. Ich baue die Geschichten jetzt noch aus. Und zusammen mit dem Spardosen-Terzett haben wir, also mein Anliegen ist und war und wird auch fürs nächste Programm sein, Komponisten, Jazzmusiker, Geschichten von denen zu hören und aus diesen Texten heraus deren Kompositionen zu hören, dass man eben hört, aha, so schreibt der oder so ist die Prose von dem und so klingt die Musik von dem. Mhm. Ich habe ein sehr hilfreiches Buch, was mir da, aus dem die Texte sehr, sehr gut passen, aber ich suche auch Zitate und Geschichten einfach aus verschiedenen Büchern über die Musiker und wir tingeln damit schon seit 2,5 oder 3 Jahren, also wir waren jetzt in Wien im Radio Kulturhaus oder in München in der Unterfahrt, einen sehr guten Jazzkeller. Hier waren wir in der Bar Jeder Vernunft zwei Wochen.
Auch ein toller Ort natürlich.
Ja, die Bar Jeder Vernunft war auch sehr glücklich dafür. Ja, das ist ein Herzensstück. Das hat mit Jazz und diese ganze Art, Jazz ist ja für viele Leute ein erschreckender Begriff. Dann denken sie an Frank Zappa, Jazz is not dead, it just smells funny. Oder sie denken an Free Jazz oder sie denken an irgendwelche als Free Jazz, sagen wir mal, oder an was ganz Konventionelles. Und wir machen eigentlich Storytelling, aber Jazzmusiker wollten immer Geschichten erzählen, auch mit der Musik. Und da reicht die Musik und der Text, also das ist da, wo ich sozusagen den Brückenschlag mache, weil der Erzähler, der ich bin, ist auch der Flötist. Also das heißt, der Atem der Sprache ist auch der Atem der Flöte.
Sie haben Ihre Kinder jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Sie haben tatsächlich 4 Kinder.
Ja.
Und sind seit über 25 Jahren verheiratet und zwar mit derselben Frau.
Ja.
Das ist ja in der heutigen Zeit eher ungewöhnlich. Noch dazu vielleicht, sage ich mal, auch im Medienbereich. Haben Sie da, das ist ein doofes Wort, aber haben Sie irgendein Rezept, wie das funktioniert?
Nein, leider nicht. Es gibt auch, glaube ich, kein Rezept. Ich glaube, es ist kein Geheimnis und das werden viele Leute kennen. Man muss halt, es ist viel Arbeit. Es ist viel Kampf, es ist viel Schmerz. Blood, Sweat and Tears. Hm. Es ist aber ein lohnender Prozess, weil letzten Endes, wenn man aus einer Beziehung rausrennt, rennt man auch letztendlich vermutlich von sich selber weg. Also die Probleme nimmt man ja immer mit. Und es ist sehr schön, mit einem Menschen, den man lange kennt und sehr intim kennt, auch den auch immer wieder neu kennenzulernen und zu merken, dass viele der Missverständnisse der Vergangenheit oder Beleidigtsein der Vergangenheit oder Besserwissereien der Vergangenheit auf Vorurteilen beruhen und man plötzlich dem anderen Menschen merkt, oh, ich wollte den so sehen, ich habe ihn ja gar nicht erkannt, ich habe ihn ja gar nicht erkannt, wie es in der Bibel heißt, du sollst ihn erkennen, das hat ja noch gar nicht stattgefunden, ja. Wobei das Erkennen da ja eine andere Bedeutung hat. Aber es ist ich kenne natürlich auch in meinem Bekanntenkreis, ich kenne Beziehungen, die sind auseinandergegangen, das war auch bedauerlicherweise auch richtig so. Ich kenne auch Beziehungen, die auseinandergegangen sind und ich nach wie vor der Meinung bin, die hätten sich vielleicht noch eine Chance geben können. Es gibt kein Rezept.
Sie haben einander ja im Theater kennengelernt. War das so die berühmte Liebe auf den ersten Blick?
Nee, auch das war schwierig, weil ich wollte ja mich nicht verlieben und die Katharin, glaube ich, sich auch nicht. Es hat sich so ergeben. Es war ein szenisches Ereignis, das ist ganz komisch. Wir haben Jungfrau von Orleans, Katharin war Gast in Hannover am Theater als Jeanne d'Arc. Also sie hat die Rosaura in Leben ein Traum gespielt und die Jeanne d'Arc in der Jungfrau von Orleans. Und in die Jungfrau von Orleans habe ich den Dauphin gespielt, den König Karl VII. Und bei einer Probe, bei dem Satz, wo die Jungfrau eben den König erkennt und ihn aus der Menge zieht, weil er sich ja versteckt vor dem Ganzen. Er versteckt sich im Volk oder im Hof, in seinem Hofstaat. Versteckt er sich, weil er sagt, wenn diese Jungfrau wirklich solche Zauberkräfte hat, dann wird sie ja jemanden erkennen. Und der Dunois tritt vor und sagt, ich bin der König Karl. Und sie sagt, nein, du bist nicht der König. Und geht in die Runde und zieht den König aus der Runde raus und sagt, du bist der Karl VII. Und der König Karl VII. Antwortet darauf im schillerschen Sinne, du siehst mein Antlitz heute zum ersten Mal. Und sie sagt, ich sah dich, wo dich keiner sah, ist Gott allein in tiefem Gebet. Also sie erkennt ihn. Und ich kann mich erinnern, auf der Probe hatte ich so ein seltsames Gefühl, was ist denn das jetzt? Jetzt weiß ich nicht, war das das Spiel oder die Wirklichkeit? Aber diese Frage begleitet mich seitdem.
Schöne Geschichte. Sind Sie mit den Jahren gelassener geworden oder dünnhäutiger?
Ich bin, glaube ich, beides. Ich bin dünnhäutiger, aber muss dadurch gelassener werden, sonst würde ich wahrscheinlich, würde es mich zerfetzen. Ich bin dünnhäutiger, aber gelassener. Es ist ganz komisch. Ich finde es schön, mit zunehmendem Lebensweg den widersprüchlichen und merkwürdigen Erscheinungen, die man im Berufsleben sowieso, aber auch in der Welt oder auch im Bekanntenkreis oder einfach auf der Straße erlebt, auch zu merken, hey, ich weiß gar nicht, was das ist, was ist denn das jetzt? Und ein bisschen mehr dahinter zu schauen, was wirklich da ist. Also es ist schon so, dass die zunehmende Dünnhäutigkeit, manchmal muss ich mich zurückziehen. Aber das ist dann jetzt nicht die Gelassenheit. Also es ist eher, ich muss mich manchmal einfach ein bisschen schützen, weil es einfach mir zu viel wird. Aber im Grunde genommen ist die Dünnhäutigkeit ein wahnsinnig guter, also für mich jedenfalls, Weg oder Lebenszustand. Es ist nur anstrengend. Und das muss man wissen, oder ich weiß das und weiß, ich muss mich manchmal etwas, früher habe ich mich nicht geschützt, jetzt schütze ich mich manchmal.
Jetzt am 2. Mai sind Sie zu erleben als August Staudenmeier in der Hesse-Verfilmung Die Heimkehr. Was hat Sie an dieser Geschichte und ganz besonders an dieser Rolle gereizt?
Naja, auch da paradoxerweise heißt die Rolle auch noch August. Ich hatte manchmal etwas schizophrene Momente am Set, wenn es hieß August und ich kurz nicht wusste, welcher jetzt gemeint ist. Natürlich war ich gemeint, weil ich musste irgendwo hin oder irgendwo mich hinstellen und meinen Beruf ausüben. Mich verbindet natürlich zu dem August Staudenmeier oder sagen wir mal zu der Beschäftigung mit Hermann Hesse, dass ich doch die Art und Weise, wie Hesse versucht, Spiritualität irgendwo zwischen dem jüdisch-christlichen Abendland und dem fernöstlichen, sufistischen oder buddhistischen, dass er irgendwie versucht, eine Brücke zu bauen zwischen diesen beiden Kulturen und eben als Grenzgänger, der er sicher ist, der ist viel interessanter, als viele Leute ahnen. Er ist ein Grenzgänger und Grenzgänger, das ist eben ein gefährlicher und unangenehmer und eben dünnhäutiger Zustand. Du wirst einfach durch die Tatsache findest du keine Heimat außerhalb von dir selber, weil du kannst nirgends andocken, beziehungsweise der Eigensinn, den er ja sehr propagiert oder vorschlägt. Der Eigensinn ist etwas, was einen vielleicht schwieriger einordnenbar in der Gesellschaft macht.
Hatten Sie sich vorher mit Hermann Hesse schon intensiver beschäftigt? Wahrscheinlich in Amerika?
Eben gar nicht.
Das ist kein Thema.
Das ist ja das Verrückte. Und damit wäre ja vielleicht schon ein Musikwunsch hier mal angesprochen. Mhm. Ich kannte ja in Amerika nicht Hermann Hesse, obwohl Hermann Hesse ja in Amerika in den 68er Jahren ja sehr viel gelesen war. Mhm. Ich kannte nur die Band Steppenwolf, Happy Birthday Party, da gibt es ein Lied von Steppenwolf. Und die Musik kannte ich, aber ich dachte, das sind halt einsame Wölfe in der Steppe oder Steppenwolf, das klang einfach cool. Ich hatte keine Ahnung, dass die sich auf Hermann Hesse beziehen. Das wusste ich nicht. Ich habe tatsächlich, zu meiner Schande, muss ich gestehen, Hermann Hesse erst vor 2 Jahren angefangen zu lesen im Rahmen der Vorbereitung für den Film. Hab allerdings, was mir selten passiert, bin ich sehr ins Lesen gekommen und habe sehr viel Hermann Hesse gelesen und schätze den Autor sehr.
Sie sind darüber hinaus jetzt auch noch in einer anderen Verfilmung zu sehen, in der ARD.
Ja, Kluftinger, Milchgeld, das ist ganz was anderes. Die haben alle eine Heimat da im Allgäu. Diese Allgäu-Krimis, die sind absolut beheimatet und geerdet. Beneide das. Ich spiele ja auch in dem Film den Langhammer, den absoluten Unsympathen, der sich überhaupt nicht einfindet in diese Gesellschaft. Das ist aber nur eine kleine Nebenrolle. Ich habe das aber gerne gemacht, weil ich den Rainer Kaufmann sehr schätze und auch den Herbert Knaub. Es war einfach schön. Ich arbeite einfach sehr gerne mit dem und ich spiele den Nerd. Ja. Das ist, glaube ich, am 26. oder 27. April. um 20.15 Uhr in der ARD.
Haben Sie ein Lebensmotto?
Ich kann nur ein Lebensmotto ausleihen, weil ich nicht in der Lage bin oder nicht begabt bin, so Lebensmottos zu kreieren. Aber es gibt einen Spruch von einem mir sehr lieben Kybernetiker, der war auch ein Freund meiner Eltern, der hat gesagt, handle stets so, dass deine Wahlmöglichkeiten sich vermehren. Also ich finde, der Erkenntnisvorgang oder eben das nicht simple These, Antithese, Synthese oder gut, böse, gut, schlecht, schwarz, weiß, das funktioniert bei mir gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich überhaupt im Leben funktioniert. Das Leben ist ja wunderbar kompliziert. Ich finde das Komplizierte eben überhaupt nicht was Belastendes. Viele Leute sagen, ach nee, wir brauchen jetzt heutzutage, wir brauchen jetzt irgendwie simplere Themen, simplere Aussagen, simplere Filme. Ich halte das für einen relativen Schwachsinn. Das Leben ist kompliziert und wenn man sich mit dem Leben beschäftigen will und Filme und Fernsehen ist dazu da, um sich mit dem Leben zu beschäftigen, muss man bereit sein, die Ärmel etwas hochzukrempeln und etwas komplizierter zu schauen. Und wenn ich um mich höre, jetzt nicht im Fachkreis, also Film, Fernsehen, Theater, Schauspieler, Schaffende, sondern wenn ich so höre, Leute, die ich auf der Straße treffe, ich rede ja gerne mit Leuten oder was weiß ich, Leute im Dorf und so, also so, das sogenannte Volk oder Publikum, höre ich immer, wie immer wieder, so einen oberflächlichen Kram sehen, ich will was über die Leute erfahren, ich will was oder so, das höre ich dann bei mir in Bayern, ich kann leider den Dialekt nicht sehr gut. Ich höre aber allgemein von Menschen, dass sie lieber es etwas komplizierter hätten oder lebenszugewandter hätten. Ich glaube, dass die Quotenhysterie, die es gibt, oder der Hang zum zunehmenden Populistischen, das ist eine Phase, das ist vielleicht auch notwendig, aber es wird die Menschen nicht glücklich machen.
August Zirner, danke, dass Sie da waren. Hat Spaß gemacht.
Danke.